Egal, ob ich jetzt im HR-Bereich, im Marketing-Bereich oder im Controlling bin, werden da möglicherweise ganz andere Kennzahlen drin sein. Warum? Weil jede Abteilung mit AI eine andere Art von Wert erzeugen möchte und wird.
Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründergeschäftsführer von BARK, und heute ist Charlotte Witte bei mir zu Gast und sie ist der Lead für Data und AI Culture bei BSH, dem Hausgerätehersteller. Und wir erfahren, wie Data Culture bei Ihnen durch Sie und Ihr Team vorangebracht wird in den drei wesentlichen Ansatzpunkten und Bereichen, und zwar eine Academy, also das ganze Thema Weiterbildung, Ausbildung, dann Community, letztendlich Einbeziehung und direkte Unterstützung, und dann aber den dritten Bereich auch noch Business Transformation. Das funktioniert wie so eine Inhouse Consulting, wo also direkt geholfen wird, dass sich Menschen in der Organisation weiterentwickeln können, und da ist Ihr Fokusbereich auch AI. Wir sprechen über alle drei Bereiche, Ihre Erfahrungen, Ihre Tipps und Empfehlungen, wie ich da gute Ansätze finde. Und Schwerpunkt des Gesprächs wird dann genau dieses Thema Business Transformation, denn Sie haben einen AI Readiness Test aufgesetzt. Da frage ich ein bisschen, wie der funktioniert. Und dann reden wir noch sehr viel über das Thema, wie kann ich eigentlich Wert messen? Wie kann ich messen und darstellen, welchen Return on Invest letztendlich diese AI-Investments oder Data und AI-Investments bringen? Ein super spannendes Thema, das gerade sehr, sehr viele umtreibt. Und ich glaube, Charlotte hat da wirklich ein paar spannende Ideen und Ansätze für uns. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Charlotte.
Hallo Carsten.
Toll, dass du heute im Podcast bist. Du bist im Data Culture Podcast und du bist verantwortlich für Data und AI Culture bei der BSH. Das passt natürlich super und deshalb freue ich mich total, dass du heute hier bei mir bist.
Ja, vielen Dank.
Ja, und ich wollte dich erstmal fragen, wie habt ihr denn Data und AI Culture bei der BSH sozusagen strukturiert, oder was sind die Themen, mit denen du dich beschäftigst?
Ja, ich habe einen kleinen Bereich namens Data und AI Culture in der BSH, und wir sind für AI Literacy und AI Adoption verantwortlich innerhalb des Konzerns. Was ist das genau? Wir haben drei Produktbereiche. Der erste Produktbereich ist die sogenannte Data und AI Academy. Dort definieren wir Data, Analytics und AI Rollen, die wir denken, dass in den Business Units vor allem diese Rollen aufgebaut werden sollten in den nächsten Monaten, Jahren. Und wir erstellen auch Trainingsangebote und Lernpfade, um eben die wesentlichen Skills für Data und AI aufzubauen. Der zweite Bereich ist der Bereich Data und AI Community. Das kann man sich vorstellen wie eine sehr große Community im Konzern mit, ich glaube, 3.500 Mitgliedern inzwischen, wo wir die Kollegen beraten hinsichtlich der Tools, Fragen beantworten und auch ganz ad hoc während der Arbeit, wenn was aufkommt, mit Experten zur Unterstützung für die Kollegen da sind. Und der dritte Bereich, das ist vermutlich der größte, der heißt Business Transformation. Das kann man sich vorstellen, so ein bisschen wie Inhouse Consulting Richtung Data und AI. Das heißt, wir bieten verschiedene Workshops für die Kollegen an. Wir bieten AI Readiness Tests an, beschäftigen uns mit dem Thema Messung vom AI-Wert und vom Reifegrad. Und ja, das sind in Kürze die drei großen Themenfelder, mit denen wir uns beschäftigen.
Super spannend. Ich finde gerade den letzten mit der Business Transformation, also dieser beratende Ansatz, der ist schon super spannend. Aber ich habe doch noch ein, zwei Fragen vielleicht zu den anderen kurz, und dann steigen wir da nochmal im Detail ein. Academy, wie viele Rollen habt ihr denn definiert? Du hast es ja sehr stark jetzt auf diese Rollenausbildungspfade bezogen.
Ja, wir haben 8 Rollen definiert, und das ist super wichtig, weil die Trainingsangebote, die sind sehr individuell, je nachdem, was man auch mit Data oder AI im Konzern machen möchte. Das fängt an bei einem einfachen Data-Consumer. Da behaupte ich immer, das ist jedermann im Konzern, der zumindest ein Einsteiger-Training erhalten sollte. Warum ist es wichtig, mit Daten zu arbeiten, und wie mache ich das? Dann geht's weiter mit Data Analysts, Data Stewards, Data Owner bis hin zu Data Scientists. Ganz neu haben wir den AI Business Expert. Und für diese Rollen haben wir zum Teil auch unterschiedliche Level an Erfahrung. Das heißt, es gibt den AI Business Expert für Einsteiger, für Fortgeschrittene und für Profis, dass wir je nachdem, was der Mitarbeiter auch machen möchte mit AI, dann passende Trainingsangebote anbieten können.
Da wir das jetzt heute nicht vertiefen, vielleicht nur so deine Erfahrung vielleicht nochmal. Oder was würdest du sagen, was sind die Haupterfolgsfaktoren oder was funktioniert am besten in der Weiterbildung? Was ist so wo sagst du, das ist das, wie wir wirklich am besten weiterkommen?
Ja, also ich denke, dass es wichtig ist, dass die Trainings in ganz viele kleine Einheiten zugeschnitten sind. Wir haben häufig die Erfahrung gemacht, wenn man jetzt dieses 2-Tages-Training anbietet, da fehlt einfach die Zeit. Und gerade jetzt die umfangreicheren Lernpfade sind so zugeschnitten, dass die aus ganz vielen einzelnen Bausteinen bestehen, die vielleicht 20 Minuten bis zu 1-2 Stunden gehen. Und dann kann man die Trainings wirklich über Wochen und Monate individuell in den Arbeitsalltag einbauen, wann immer es gerade reinpasst. Und das macht das Ganze sehr viel einfacher zu handhaben, als sich dann so einen großen Block auf einmal aus dem Arbeitsalltag rauszusteilen.
Sehr cool. Das finde ich eine tolle, tolle Erfahrung. Meine amerikanischen Kollegen würden das Bite-Sized nennen.
Genau, richtig. Das ist der Fachbegriff.
super. Dann hast du ja gesagt, 2. Bereich ist Community. Da würde mich auch interessieren, du hast ja gesagt, über 3.000, das ist bei einem, ich habe glaube ich so 57.000 Mitarbeiter.
Das ist richtig, ja.
Ist das schon ja eine echt, sag mal, signifikante Menge. Da würde mich auch interessieren, so Erfolgsfaktoren, weil ich hatte Gäste, ja, die haben auch offen berichtet, dass sie manchmal ihre Communities nicht so richtig ins Laufen kriegen, dass sie nicht so richtig funktionieren, nachdem man am Anfang große Investments und Hoffnungen hatte. Bei euch scheint das sehr gut zu funktionieren. Was sind da vielleicht so deine Erfahrungen oder auch da so die wesentlichen Punkte? Wie kriege ich sowas gut umgesetzt?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Community-Mitglieder einen Mehrwert für sich selbst sehen. Und was sehr gut angenommen wird, sind die verschiedenen Kanäle in der Community. Das heißt, wir haben jetzt nicht einen Chat für diese 3.500 Leute, weil das würde die alle nicht interessieren im Detail, sondern wir haben Themen- und toolspezifische Chats. Wir haben zum Beispiel einen Power BI-Chat, wo dann Anfragen konkret zum Thema Power BI gestellt werden können. Und dann haben wir andere Chats, die sind dann eher für Einsteiger und andere, da wird dann wirklich ganz konkret über sehr detaillierte AI und Analytics-Dinge besprochen. Die sind vielleicht auch nicht für jedermann relevant. Und dahinter sitzen immer Moderatoren, die Tool-Owner oder wirklich Fachexperten sind und dann auch sehr schnell Antworten auf mögliche Problemstellungen oder Fragen geben können. Das ist das eine, was gut funktioniert. Und das zweite sind regelmäßige Community-Events, Sessions. Die ganz regelmäßigen sind virtuell. Aber was ich besonders wertvoll finde, sind die On-Site-Events. Da hatten wir letzte Woche auch ein super schönes Event, die Global AI Week in 6 Ländern parallel, in China, Indien, Deutschland, Türkei, Spanien und in Polen. Und da habe ich das Gefühl, auch wenn es hybride und virtuelle Angebote gab, nichts ersetzt es, wenn man wirklich vor Ort die Leute trifft, vor Ort in kleinen Gruppen Workshops anbieten kann, sich vernetzen kann, vielleicht bei einer kleinen Infofair, wie wir sie in Munich hatten, sich unterhalten kann. Und das ist unglaublich wichtig, dass man auch in echt live dann den Kollegen gegenübersteht und sich unterhalten kann.
Okay, super. Wie viele Leute waren da?
Ja, das waren sehr, sehr viele Teilnehmer, was mich gefreut hat. Zum einen virtuell. Wir haben gut 50 virtuelle Sessions angeboten, um 3 Themenfelder herum, Strategy und Insights, Trainings und Use Cases. Und da hatten wir über 20.000 Anmeldungen für die Sessions jeweils.
Wow.
Das hat uns auch tatsächlich erstaunt und begeistert. Und on-site in den 6 Ländern hatten wir je nach Land, würde ich sagen, zwischen 200 bis 400 Teilnehmer vor Ort.
Anmeldung heißt auch einzelne Personen oder haben sich Personen dann mehrfach quasi angemeldet für verschiedene Sessions?
Das sind keine unique Numbers, sondern in dem Fall diese 21.000 sind einzelne Anmeldungen für Sessions. Und es kann sein oder relativ sicher sogar, dass sich viele Kollegen dann für 3 oder 4 Sessions angemeldet haben.
Ja, ja. Aber trotzdem ist ja ein Riesenerfolg.
Ja, absolut, absolut.
Das ist ja toll. Also herzlichen Glückwunsch dazu.
Dankeschön.
Du hast ja gerade gesagt, diese Channels, um darauf nochmal kurz zurückzukommen, werden moderiert von den Fachexperten.
Ja.
Die werden ja wahrscheinlich nicht bei dir sitzen, sondern wahrscheinlich wirst auch du ja auf ein Netzwerk zurückgreifen, eben von engagierten Menschen in der Organisation, die da mitmachen. Deshalb würde mich das auch nochmal interessieren. Also das eine ist, hast du ein Team oder bist du alleine? Und wie macht ihr das, dass ihr sozusagen dann auch die Wirkungsmächtigkeit und Fähigkeit überhaupt bekommt in die Organisation hinein?
Also ich habe ein kleines Team mit Kollegen in Deutschland, in der Türkei und in Indien. Und wir moderieren diese Community. Wir kümmern uns um die Community-Events, Veranstaltungen wie die Global AI Week. Aber in dem größeren Bereich, also nicht in meinem Team, sondern in meinem größeren Bereich, im Data- und AI-Bereich, dort sind die Fachexperten. Und die Kollegen wiederum sitzen dann zum Beispiel hinter einem AI-Tool-Channel als Fachexperte, als Product Owner und können dann auch wirklich Auskunft geben den Kollegen, die dort im Chat sind. Aber ja, wir sind darauf angewiesen, dass wir die Fachexperten für die einzelnen Themen in der Community drin haben.
Und war das schwer, die zu finden und vor allem auch zu motivieren, da dauerhaft mitzumachen?
Eigentlich nicht. Ich meine, es liegt vielleicht auch daran, dass es meine direkten Kollegen sind. Wir arbeiten zum Teil seit 10 Jahren zusammen. Mhm. Das war nicht so schwierig, muss ich sagen.
Okay, aber ist ja super. Sehr gut. Gut für euch oder für dich. Dann lass uns mal auf den dritten Bereich gucken. Business Transformation. Das klang jetzt ja super spannend. Du hast schon kurz einen Hinweis gegeben, dass du sagst, ihr macht AI-Readiness.
Readiness-Test und eine Readiness-Journey haben wir.
Readiness-Journey. Was testest du denn da? Was kann ich mir da drunter vorstellen?
Ja, vielleicht um noch etwas größer auszuholen. Also in diesem Business-Transformation-Bereich, alles, was wir tun, ist darauf ausgelegt, die Kollegen im Business zu unterstützen, AI-ready zu werden. Mit allem, was sie brauchen. Da geht es ganz viel auch um Awareness, um auf Themen hinzuweisen, aufmerksam zu machen. Aber es geht auch ganz konkret darum, Hilfestellung zu leisten und zu beraten. Und dieser AI-Readiness-Test, da war erstmal der Gedanke, wie können wir den Reifegrad in der Organisation messen? Wie AI-ready sind wir eigentlich? Und dann haben wir uns wir haben selbst einen kleinen Test entwickelt, implementiert. Der hat 4 Dimensionen. People und Culture, Data und Governance, Business Value und Artificial Intelligence. Den bieten wir allen Mitarbeitern in der Organisation an. Und natürlich hat man einen Gesamtwert und kann sehen, was ist die AI Maturity heute und vielleicht, wie entwickelt die sich in 1-2 Jahren. Aber der eigentliche Mehrwert von diesem Test, haben wir gesehen, ist, der einzelne Mitarbeiter, der diesen Test durchführt, der bekommt danach eine Auswertung. Das ist wie eine Heatmap. Und jede dieser 4 Dimensionen hat Subdimensionen und kann dann sehen, aha, im Bereich Gen AI bin ich schon sehr weit, aber Data Quality bin ich noch ganz weit vorne. Und dann bekommt er, wenn er über die einzelnen Themenfelder drüber geht, personalisierte Empfehlungen ausgespielt. Das heißt, man sieht dann, Data Quality ist noch nicht so gut. Was kann ich denn tun, um von einer 2 auf eine 4 auf einer Skala von 1 bis 5 zu kommen? Mhm. Und das ist das eigentlich Wertvolle daran, dass die Kollegen sehen, okay, ich möchte AI machen. Was brauche ich dafür überhaupt? Welche Themenfelder spielen da eine Rolle? Was muss ich mir alles vorher anschauen? Und wie genau mache ich das? Und der Test ist sehr häufig für uns ein erster Türöffner, um mit den Kollegen dann in Kontakt zu kommen. Häufig kommen sie direkt nach dem Test auf uns zu und sagen, ich habe da noch eine Frage, können wir uns dazu unterhalten? Mhm. Und daraus entstehen dann Workshops und dann weitere Beratungsthemen im Nachgang.
Okay. Wie kurz inhaltlich, wie habt ihr es umgesetzt? Also ist das sozusagen regelbasiert nach dem Motto, okay, jemand ist auf zwei, dann spiele ich ihm folgende Empfehlungen aus, weil das die Dinge sind, die man dann quasi macht als nächstes? Oder wie kann ich mir das inhaltlich vorstellen?
Also für die Zuhörer, die das interessiert, es gibt tatsächlich viele Tools online, kann man finden, die ähnliche Dinge machen. Wir haben deshalb unseren eigenen Test entwickelt, weil die Empfehlungen sehr stark zugeschnitten sind auf unser Unternehmen. Das heißt, manchmal sind da auch Links dahinter auf Intranet-Seiten und so weiter. Und wir haben, je nachdem, auf welchem Level geantwortet wird, verschiedene Empfehlungen hinterlegt. Das ist erstmal ein Stück weit manuell, was wir aber schon tun. Vielleicht kann ich das so ein bisschen ankündigen. Wir experimentieren natürlich auch viel selbst mit AI. Ja? Das heißt, wie können wir da noch weitergehende Empfehlungen ausspielen? Sowas vielleicht auch wie ein Agent einführen, mit dem man dann chatten kann und sich unterhalten kann, dass die Kollegen nicht zu uns jedes Mal kommen müssen, sondern dass sie direkt nach dem Test sich unterhalten können mit der Empfehlungsmaschine und dann weiter für sich rausfinden können, was sie machen können. Also das sind alles Gedankenspiele und Experimente, an denen wir momentan dran sind, um diesen Test weiterzuentwickeln.
Ja, sehr cool. Da können wir uns vielleicht mal zu unterhalten. Wir haben sowas schon gebaut. Ne? Also wir haben auch als Angebot so eine Online-Assessment-Plattform, ja, die genauso funktioniert. Die Leute beantworten Fragen, werden dann maturity-mäßig einsortiert, kriegen dann auch quasi erstmal einen Überblick und so Empfehlungen, die ich quasi hart hinterlegen kann. Aber wir haben jetzt ein LLM trainiert mit allen möglichen Input, den wir haben, ne? Zur Datenstrategie, zur Governance etc.
Ja.
Und das funktioniert tatsächlich relativ gut. Ja? Also wenn du sozusagen das Profil der Antworten da reinlädst, das dem LLM mitgibst und auf Basis der Datenbasis, die es hat, plus natürlich dem Weltwissen sozusagen, kommen da tatsächlich schon relativ gute Empfehlungen raus. Also ich glaube, das kann was werden.
Das ist tatsächlich auch unser erster Eindruck. Und Carsten, wir sollten uns da unbedingt nochmal im Anschluss drüber unterhalten und gegenseitig über die Erfahrungen austauschen.
Absolut, genau. Okay, also ihr macht diese Assessments. Wie wird das angenommen? Ist das sowas, was die Leute nachfragen oder ist das ein Angebot, was ihr auch vermarktet? Wie läuft das?
Ja, so und so. So und so. Man muss da natürlich immer sehr vorsichtig sein. Manche Kollegen haben dann das Gefühl, oh, ist das eine Erfolgsmessung? Ist das ein Test? Kann ich durchfallen? nein, es ist nicht. Wir haben da tatsächlich auch mit dem Workers Council diesen Test offiziell abnehmen lassen und so weiter. Darum geht es nicht. Es geht wirklich darum, die Kollegen zu unterstützen, besser einschätzen zu können, wo stehen sie und vor allem zu beraten, was können sie tun, um sich weiterzuentwickeln. Und im Rahmen der AI Week haben wir das Thema nochmal groß vorgestellt und da kam es tatsächlich sehr gut an. Also die Nutzerzahlen steigen stetig.
Okay, ich weiß nicht, ob du es teilen magst oder kannst, aber wie ist denn so vielleicht in Summe der Reifegrad in der Organisation? Also wo steht denn der BSH da?
Ja, also insgesamt möchte ich das noch nicht teilen tatsächlich. Was man aber sagen kann, ist, dass wir bieten das nicht nur für Individuen an, sondern besonders wertvoll sind die Testergebnisse für Bereiche oder Abteilungen. Das heißt, da kommt dann ein Bereich vielleicht mit 70 Kollegen auf uns zu und sagt, wir würden das gerne für uns wissen. Und dann kriegen die einen Projektcode und können dann nur für ihren Bereich das Ganze sehen. Und dann haben die vielleicht eine 2,8. Oder bei guten Ergebnissen auch mal eine 3,4.
Okay, das gibt uns ja zumindest schon mal einen groben Eindruck. Wo sind die großen Themen bei euch, AI? Du hast ja die verschiedenen Bereiche, die du abfragst. Das sind ja auch, sag mal, die typischen, die man sich anguckt. Aber wo sind die Themen? Also wo denkt ihr, dass ihr ran müsst? Oder wo ist sozusagen, wo ihr auch das meiste Potenzial seht?
Ja, also nicht nur durch diesen AI-Readiness-Test, der natürlich auch kurz ist und nicht allzu viele Fragen hat, sondern auch, wir führen noch eine weitere Sache durch, den CSAT, das ist der Customer Satisfaction Survey, den führen wir mit vielen hundert Data- und AI-Rollen im Konzern durch und fragen da regelmäßig ab, wie zufrieden seid ihr mit den Tools, was fehlt euch, wo sind die größten Schwierigkeiten und Herausforderungen, und bei uns sind tatsächlich nach wie vor, muss man leider sagen, die Kernthemen Data Access, Data Transparency. Dann ist ein ganz großes Themenfeld, die richtigen Rollen an den richtigen Stellen in der Organisation zu haben. Das Thema Skills und Trainings ist sehr groß. Ich glaube, das sind die größten Themenschwerpunkte. Data Access, Data Transparency, Rollen, Skills, Trainings.
Spannend. Also wird vielen so gehen. Datenqualität hast du jetzt nicht genannt. Ist das auch ein Thema?
Das ist auch ein Thema, ja. Das ist definitiv ein Thema. Ich weiß, mein Kollege aus dem Data Management Team, die sind in einem Data Quality Dashboard dran. Das ist natürlich auch ein großes Thema für uns. Wir arbeiten stetig dran, aber das ist auch ein Thema, was sich natürlich nicht von heute auf morgen erledigen lässt, ja.
Überhaupt nicht. Okay. Ja, spannend. Lass uns nochmal über ein anderes Thema sprechen, wo ich weiß, dass du auch aktiv bist und was natürlich sich da direkt anschließt. Wir haben uns ja schon jetzt öfter unterhalten über das ganze Thema Wertmessung. Und da muss ich sagen, das ist für mich eins der brennendsten Themen für 2026. Es war eigentlich schon 2025 das, was ich mit sehr vielen AI-Verantwortlichen, Data- und AI-Verantwortlichen besprochen habe, dass eben generell so gesagt wird, naja, wir haben jetzt einen Reifegrad erreicht in der AI, dass so jetzt eigentlich das Experimentieren vorbei ist und dass jetzt eben auch Dinge umgesetzt werden müssen, skaliert werden müssen und dass vor allem auch der Wert gezeigt werden muss. Dass man also jetzt ein bisschen raus ist nach dem Motto, AI ist Hype und alle machen es und wir machen einfach, sondern dass jetzt auch stärker drauf geguckt wird, wie ist denn der ROI? Ja, jetzt haben wir hier Investments, was kommt denn da wirklich bei rum? Wo wir alle wissen, das ist überhaupt nicht einfach, das darzustellen. Erste Frage. Ist das bei euch auch ein großes Thema, ein wachsendes Thema? Wie entwickelt sich das so aus deiner Sicht? Und danach sollten wir uns natürlich da ein bisschen drunter unterhalten, was ihr da für Ansätze habt. Aber erstmal die generelle Frage. ROI für AI, wie verhält sich das bei euch?
Ja, also es ist grundsätzlich den Wert, den zusätzlichen Wert, der durch AI generiert wird, zu messen, ist ein Riesenthema für uns. Ich habe tatsächlich vor wenigen Tagen auch erst eine Studie von der ISG gelesen und da wurde gesagt, dass die größten Herausforderungen in Unternehmen bezüglich AI in 2026 Platz 1 der Wert, den Return on Invest, dem Business zu demonstrieren. Das war die Top-Antwort nach Data Quality, also folgend dann von Data Quality, Change Management, Rollen und Trainings und so weiter. Also es ist wirklich nicht nur für uns, sondern auch für andere Unternehmen, glaube ich, eines der zentralen Themen für dieses Jahr.
Absolut. Was glaubst du, woran das liegt? Jetzt mal nicht nur bei euch. Also ich habe da so ein paar Hypothesen, aber auch schon viel diskutiert mit Gästen hier, aber erstmal vielleicht so aus deiner Perspektive. Ja? Warum ist das jetzt so ein Riesenthema geworden?
Also bei allen möglichen anderen klassischen Themen, da gibt es immer ein Business Case, es ist immer die Frage, was ist der Return on Invest? Das ist eine ganz klassische Herangehensweise und ich halte das tatsächlich für falsch, diese Herangehensweise zu fragen, was ist der Return on Invest für AI? Weil man sich zuerst die Frage stellen sollte, warum brauche ich AI? Warum und wofür verwende ich AI? Und es gibt nicht die eine Sache, für die AI im Unternehmen verwendet wird. Je nachdem, was es für eine Branche ist, je nachdem, was es auch für eine Business Unit ist, wird eine ganz andere Art von Wert erzeugt. Wenn ich da jetzt nur ein paar Beispiele aufführe. AI wird dazu verwendet, um den Umsatz zu steigern, um die Effizienz und Produktivität zu steigern. Zeit zu sparen, Kosten zu reduzieren, die Qualität zu steigern, auch Mitarbeiterzufriedenheit, Qualitätssicherung, Risikominimierung, all das sind Themen. Und je nachdem, welchen Wert ich mit AI erzeugen möchte, muss man das auch unterschiedlich messen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch unglaublich schwierig für den Konzern, den Wert, den Return on Invest zu berechnen. Ich halte es für sinnvoller, da sehr viel feiner und in einzelnen Wertmessungen vorzugehen.
Okay. Ja, das ist, glaube ich, schon mal eine gute Herangehensweise, dass man das runterbricht. Und was habt ihr noch für Gedanken oder wie geht ihr sonst noch an das Thema ran? Wertmessung, weil es ja wirklich nicht so ganz einfach ist. Ne?
Ja, also ich bin tatsächlich auch noch in der Ausprobierphase. Ich habe jetzt vielleicht noch nicht hundertprozentig die passende Lösung, aber ich habe zwei sehr gute Ideen, wie ich für die BSH das Thema weitertreiben möchte. Und das eine ist, wenn man an das Thema Balance Scorecard denkt, ja, dass man sagt, okay, man hat jetzt diese verschiedenen Kategorien von Value. Zum Beispiel, also die Themen, die ich vorhin aufgeführt hatte, einmal Umsatzsteigerung versus Kostenminimierung, Qualitätssteigerung. Das sind verschiedene Themenfelder auf einer Balance Scorecard, die alle je nach Bereich unterschiedlich dazu beitragen, den Wert zu generieren. Eine andere Herangehensweise wäre, wenn man sich die Wertschöpfungskette anschaut. Ja? Also das heißt, wenn man für einen einzelnen Business-Zweig sich anschaut, wie ist die Wertschöpfungskette, die Value Chain, wo, an welchen Schritten darin wird Wert generiert. Und dann kann es auch sein, dass es auch da wieder ganz unterschiedliche KPIs und Metriken sind, die man sich anschaut. Aber dann kann man das anhand von dem Verlauf der Wertschöpfungskette verfolgen, wo wie viel AI bewirken kann. Das ist auch ein guter Ansatz, finde ich.
Ja, lass uns auf beide nochmal kurz eingehen.
Gerne.
Vielleicht geht's gerade am zweiten, wo du gerade erwähnt hast. Aber wie kann ich mir das dann konkret vorstellen? Also klar, ich habe eine Wertschöpfungskette, das hilft schon mal für Klarheit zu sorgen. Ne? Wo bin ich denn jetzt überhaupt und was ist überhaupt mein Ziel oder was kann ich tun? Aber versuchst du dann das auch sozusagen in Euros auszudrücken? Oder wie stellst du jetzt Wert dar?
Ja, nicht unbedingt in Euro. Also das hängt sehr stark davon ab, wiederum, wofür, warum möchte ich AI einsetzen? Und wenn es mir jetzt darum geht, die Qualität zu steigern oder vielleicht Fehler zu minimieren, dann wäre da eine Kennzahl eher zu schauen, wie ist meine Fehlerquote? Das hat dann noch nicht direkt was mit Euro zu tun, in dem nächsten Schritt vielleicht, aber um dahin zu kommen, glaube ich, muss man sich nach Art und Weise des Wertes die Metriken zusammensuchen und dann vielleicht im nächsten Schritt auch in Euro umrechnen. Aber das ist deutlich komplexer als letztes Jahr angenommen, wenn man da tiefer sich mit der Thematik beschäftigt und es wirklich sinnvoll aufsetzen möchte.
Okay, und das wäre quasi dann auch die Erläuterung für die Balance Scorecard. Die Idee dieser Methode ist ja nicht nur auf finanzielle Kennzahlen zu schauen in der Unternehmensführung oder Steuerung. Und was du gerade genannt hast, war ja dann wahrscheinlich schon ein ganz gutes Beispiel, ja, dass man eben auch nicht finanzielle Kennzahlen hat, die man durch AI dann positiv beeinflussen will, oder?
Nicht immer, nee, auf keinen Fall. Ich glaube auch, dass diese Art Balance Scorecards, die müssen gar nicht konzernweit sein. Die wird wahrscheinlich sehr unterschiedlich ausschauen, egal ob ich jetzt im HR-Bereich, im Marketing-Bereich oder im Controlling bin, werden da möglicherweise ganz andere Kennzahlen drin sein. Warum? Weil jede Abteilung mit AI eine andere Art von Wert erzeugen möchte und wird. Das macht es so komplex, es am Ende zusammenzuführen. Aber ich denke, es ist sinnvoll, erst dort bereichsspezifisch sich die Kennzahlen anzuschauen, bevor sie dann anschließend aggregiert werden.
Genau, also um der Spezifität quasi gerecht zu werden, der einzelnen Dinge. Okay, ihr habt ja noch diese Maturity. Ich erinnere mich gerade an den letzten Data Culture Summit, der ja bei Merck war. Und da hatten wir einen tollen Beitrag von Roche, die auch Maturity gemessen haben und gesagt haben, sie machen das jährlich. Und der Fortschritt ja, in den Reifegraden würde auch schon helfen quasi bei der Kommunikation des Wertes, ne? Wobei das natürlich ehrlich gesagt so ein bisschen soft ist. Ja, da ist man noch ziemlich weit weg von einem harten ROI. Nutzt ihr das auch oder was hältst du von der Idee?
Also ich denke inzwischen, dass es zwei separate Themenfelder sind. Also das eine Thema AI-Reifegrad, da geht es sehr viel darum, wir wollen AI-ready sein, was müssen wir tun? Wie weit sind wir schon, um tätig werden zu können? Und beim Thema AI-Value geht es ja vielmehr darum, ja, wir verwenden AI in unseren Prozessen und Workflows und was kommt dann dabei raus? Also für mich ist es fast schon vorgelagert, AI-Maturity und Reifegradmessung und dann als zweiten Schritt das ganze Thema AI Value Measurement und auch die Kennzahlen, die man sich anschaut, weichen voneinander ab. Natürlich hängt das irgendwo zusammen, aber ich glaube, man muss es separat betrachten, weil die Aussage danach auch eine unterschiedliche sein wird.
Ja, absolut. Wie habt ihr das denn integriert? Also wer misst denn jetzt überhaupt diesen Wert und wann?
Wir sind noch in der Planungsphase, Carsten. Das heißt, natürlich haben wir im Kleinen schon angefangen, mal Dashboards zu bauen, Metriken zu definieren, zu gucken, welche Daten liegen uns zur Verfügung, welche dürfen wir verwenden. Aber das Ganze ist tatsächlich erst, das Thema ist so neu, es startet jetzt gerade erst und zumindest mir geht es so, wenn ich auf Fachmessen bin, ich muss wirklich suchen, um andere Kollegen zu finden, mit denen man sich schon austauschen kann. Und auch wenn alle den AI-Wert messen wollen, glaube ich, sind da alle gerade sehr am Machen und Tun und Ausprobieren und genauso geht es uns auch.
Ja, absolut, klar. Das ist ein Thema, von auch damit umzugehen, dass man häufig eben nicht das in Euros ausdrücken kann. Und da, finde ich, hast du es ja schon mal einen super Impuls gegeben, dass man eben auch sehr bewusst auch gleich andere Kennzahlen wählen kann. Ich kann nochmal auf eine Konferenz von 2025 verweisen, unser Data und AI Summit im November. Da gab es einen, fand ich super Hinweis für die Teilnehmer, nämlich den ROI eigentlich von Anfang an mitzudenken. Ja, und schon bei der Fragestellung, ob ich einen Use Case überhaupt umsetzen möchte, schon da sehr klar zu sein, ja, was denn das Ziel ist für den ROI, in welcher Form auch immer. Mhm. Und dass eben es erschreckend ist, dass es häufig gar nicht mitgedacht wird am Anfang, sondern da ist man eben begeistert von Möglichkeiten und Technik und sonstigen Dingen. Und dass man eben da aus dieser Falle rauskommt, in der, glaube ich, viele sind, ja, dass du so inkrementelle Verbesserungen zeigen kannst. Ja, ich kann jetzt, durch GenAI schneller mit Texten umgehen oder Ähnliches. Dass aber nicht am Anfang schon drüber nachgedacht wird, was das denn eigentlich bedeutet. Also spare ich dadurch jetzt wirklich was? Habe ich dann am Ende 3 Leute weniger in meinem Bereich? Also kann ich das an der G&V sehen? Oder ist das vielleicht gar nicht mein Ziel? Aber dann darf auch niemand mehr nach ROI fragen im Sinne von Personalkostenreduktion oder Ähnliches. Was hältst du von dem Hinweis?
Ja, also ich halte das für einen sehr guten Hinweis, weil ich bin auch der Überzeugung, dass AI macht ja nicht überall Sinn. Mhm. AI macht in ganz vielen Bereichen und Themenfeldern Sinn, aber natürlich nicht überall. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, sich im Voraus zu überlegen, warum brauche ich überhaupt AI? Brauche ich es überhaupt? Ist es überhaupt sinnvoll für meinen Use Case oder Projekt? Und warum möchte ich es anwenden? Und welchen Wert möchte ich dadurch zusätzlich generieren? Und wenn man dann überlegt, okay, was erhoffe ich mir denn davon? Dass es wirklich mit AI besser funktioniert, effizienter ist, zeitersparender ist, was auch immer. Erst dann komme ich auch dahin, am Ende messen zu können, wenn ich schon im Voraus weiß, was ist denn mein Ziel, wofür wende ich es an und was verspreche ich mir davon? Also super wichtig.
Ja, absolut. Aber dann, genau, denken wir da gleich, dass das eben der entscheidende Punkt ist an der Stelle. Ja, nee, sehr cool. Gibt es in diesem ganzen Kontext ROI, Wertmessung noch irgendwas, was wir nicht angesprochen haben, was aus deiner Sicht noch wichtig wäre?
Ja, ich glaube, eine der großen Herausforderungen wird sein, nachdem der erste Schritt dann die Definition der Kennzahlen und des ganzen Konzeptes, wie man es machen möchte, gemacht ist, wird natürlich nächster großer Schritt sein, an die Daten ranzukommen. Wieder sind wir wieder bei Data Access und Data Quality vermutlich. Mhm. Also ich stelle mich darauf ein, dass das auch nochmal eine große Herausforderung in den nächsten Monaten werden wird, zumindest für einige Kennzahlen. Weil auch da ist dann ja vonnöten, dass natürlich das Business und die anderen Abteilungen mitmachen und es auch gerne messen möchten und diese Zahlen auch zur Verfügung stellen. Ja.
Absolut. Ja. Und vielleicht noch als ergänzender Input, du hast häufig ja auch Nutzen, der eher qualitativ ist und auch relativ stark sein kann, aber da habe ich dann keine Kennzahl für. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass man eben auch einiges dann durch Befragung ganz gut rausfinden kann. Und das ist dann nicht nur irgendwie soft, sondern es kann auch sehr, sehr stark sein. Nur es gibt halt so die Kennzahl nicht direkt, aber ich kann trotzdem eben befragen, wie sich zum Beispiel Produktivität verändert hat, auch wenn ich es dann vielleicht an der Stelle nicht direkt messen konnte. Aber die Einschätzung derjenigen ist dann häufig auch schon super spannend. Also wir sehen einfach diese Mischung aus quantitativen und qualitativen Zahlen, die dann am Ende das Gesamtbild liefern können, wie eben Wert da ja erreicht und auch kommuniziert werden kann.
Eine Möglichkeit als Denkanstoß, die ich da noch geben kann, wenn man eher weiche Themen, weiche Zahlen hat, wie das oft bei Data Culture der Fall ist, dann kann man die versuchen zu kombinieren mit harten Kennzahlen, die ja dann auch oft vom Management gefordert werden. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe meine AI Maturity und da geht es aber auch darum, wie weit ist die Culture und so weiter, dann kann ich die ja versuchen zu kombinieren mit klassischen Erfolgskennzahlen wie dem EBIT von einem Bereich und kann dann sagen, aha, schaut mal, ein Bereich, der eine 4,2 MAI Maturity Assessment gemacht hat, schneidet auch deutlich besser ab im Vergleich dann im EBIT, im AI-Beitrag zum EBIT, als einer, der vielleicht nur bei 2,8 steht im Reifegrad.
Ja,
absolut. Könnte man machen.
Absolut, genau. Sehr schön. Schaut, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sind am Ende unserer Zeit. Ich fand, da waren viele tolle Impulse drin. Erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich finde, ihr macht da bei der BSH wirklich tolle Sachen im Rahmen von Data und AI Culture. Und ich bin mir sicher, dass es auch dazu beiträgt, die Kultur positiv zu verbessern. Wir sollten ergänzend noch erwähnen, dass du ja auch bei unserem Data Culture Summit, der bald stattfindet, nicht nur präsent bist und damit vielleicht auch die Gelegenheit gibt, dich nochmal direkt persönlich zu fragen, sondern du machst da auch einen Workshop. Vielleicht kannst du uns da nochmal ganz kurz was zu erzählen.
Ja, in diesem Workshop, da wird der Fokus ganz stark auf AI Maturity und auf AI Value Measurement gehen. Das heißt, ich versuche da ein paar weitere Impulse zu geben, was man tun kann, wenn man die Wertgenerierung durch AI messen möchte. Und natürlich ist es auch da besonders wertvoll, sich auszutauschen, andere Ideen von anderen Teilnehmern zu bekommen. Also ich freue mich sehr, diesen Workshop anzubieten bei euch im April, glaube ich.
Ja, 23. April sind wir bei Böhringer Ingelheim in Ingelheim, also in der Nähe von Frankfurt, Mainz, die Ecke. Und haben da einen Tag volles Programm, sehr viel Erfahrungsberichte, Input, so wie jetzt zum Beispiel von dir, aber dann eben auch verschiedene Workshops und eben auch die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen, an bestimmten Themen auch wirklich intensiver zu diskutieren. Und ich glaube, das wird wieder ein super Tag und ein tolles Event, um sich mit dem Thema Data und AI Culture auseinanderzusetzen. Freue ich mich drauf.
Vielen Dank für die Einladung, Carsten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch.
Mir auch.
Und ganz alles Gute weiterhin mit Data und AI Culture.
Absolut. Und dann sehen wir uns spätestens im April bei Böhringer auf dem Data Culture Summit. Bis dahin.
Das machen wir. Bis dahin.
Ciao, ciao.
Tschüss.